Frühstücken anfangen, was wir vom ISB inzwischen so als High-Level-Summary über das Feedback erfahren haben. Und um es noch allgemeiner mal vorwegzunehmen, das Feedback ist insgesamt nicht ganz anders als das, was wir und Sie in der Diskussion so an Erkenntnissen gewonnen hatten. Insbesondere, um wenige Stichworte zu nennen, die Frage, die über allem steht, ist die Frage der Zielsetzung eines solchen Ansatzes. Nämlich, will man das Risikomanagement als Ganzes abbilden oder will man eigentlich eher ein bilanzbezogenes Problem lösen, was im Prinzip aus der Anwendung, der begrenzten Anwendung des Hedge Accounting resultiert und man braucht eben noch eine Zusatzlösung für besondere Konstellationen. Das wiederum, oder die Antwort darauf wiederum, strahlt aus auf den Anwendungsbereich, den Scope, insbesondere den weiten oder den engeren. Und letztlich ist nach Mehrzahl der Rückmeldungen die Abbildung oder die Lösung für ein Bilanzierungsproblem und damit der eingeengte Scope eigentlich das ist, was eher angestrebt werden sollte. Es stellen sich dann ein paar Fragen, die eher, wie soll ich sagen, vielleicht offen geblieben sind, die eher aufgeworfen werden ist, dass das Zusammenspiel zu dem übrigen Hedge Accounting, also mit anderen Worten zu schon existierenden IFRS 9 Regeln, dann aber dringend diskutiert oder beantwortet werden müsste. Und nicht zuletzt aber auch die Frage der Arten von Exposures, die ja im umfassend diskutiert werden, auch das müsste präzisiert werden. Und da wurden verschiedene, ich sag mal so wie auch Sie, Präferenzen genannt, was am ehesten in den Anwendungsbereich dieses Ansatzes gelangen soll und was eventuell verzichtbar ist. Es gab Feedback zu einigen Fragen, die wir so im Detail noch nicht diskutiert haben, weil sie vielleicht an der Stelle im Prozess noch zu früh sind. Insbesondere zum Beispiel das Thema Disclosures. Da ist erstens im Feedback einiges dargestellt, zum anderen ist auch eine konkrete Frage, eine der vier Fragen oder eine der vier, sagen wir mal, Aspekte, die für die ASAF-Sitzung explizit genannt sind, ist eben Disclosures. Da muss man sagen, da haben Sie ja zu Recht oder mit gutem Grund gesagt, das ist an der Stelle eigentlich noch nicht wesentlich. Wenn man mal Klarheit über die Marschrichtung hat, kann man dann auch mal über Zusatzangaben reden. Also kurzum, vielleicht nicht die großen Überraschungen, zumindest nicht auf der groben Ebene, was das Feedback angeht. Insofern sehe ich jetzt keine Punkte, die man erstmal inhaltlich nochmal ganz deutlich abwägen müsste, ob man da vielleicht sich aufgrund des Feedbacks nochmal anders aufstellt. Also ich denke, das bestätigt erstmal die inhaltlichen Diskussionen bisher. Ja, dann sind zumindest für das ASAF-Meeting sind ja vier Themen angesprochen, um die es dann gehen soll. Die habe ich dann mal in der Unterlage 09 nochmal wiedergegeben. Und da ist jetzt die Frage, ob wir heute nochmal irgendwie zusätzliche Aussagen finden können, die ein bisschen entweder weitergehen oder die das Ganze nochmal unterstreichen, was wir ja ohnehin schon kommentiert hatten. Das erste ist also die Frage nach dem Scope oder auch Fokus des Ansatzes. Das zweite ist die Überlegung, ob eine Revaluation, die ja eine, ich sag mal, Bewertungs-, vielleicht auch Fair Value-nahe Lösung ist, oder aber, wie hier dargestellt wird, ob man nicht eben auch an Cashflow-Absicherung denken muss und damit ein bisschen anderer Fokus, der gegebenenfalls auch einen anderen Ansatz erfordert, haben müsste. Der dritte Schwerpunkt ist die Art der Exposures oder Items, wie das dann immer genannt wird. Also angefangen von den Sichteinlagen über Pipeline-Transactions bis hin zum etwas speziellen Equity-Model-Book. All diese Aspekte sind ja hier nochmal aufgezählt worden. Und vierte, was ich eben schon genannt habe, das ganze Themengebiet Zusatzangaben. Ja, um das soll es sich dann drehen. Es wäre jetzt an Ihnen nochmal zu rekapitulieren oder gegebenenfalls zu ergänzen, ob wir noch neuen Input haben, den wir dann mitgeben müssten.
Du sitzt dann freundlicherweise vorne am Tisch.
Ich glaube nicht, dass man da wesentlich mehr zu sagen kann. Also, ich meine, Sie haben ja bereits gesagt, es ist eine große Einigkeit da in den Rückmeldungen. Die Frage ist, wo gehen wir jetzt von hier aus her? Das ist, glaube ich, die schwierigere Frage. Ja, wie soll es weitergehen? In der Bestandsaufnahme waren wir alle gut. Aber jetzt zu sagen, was ist denn die zündende Idee im Grunde genommen, wo wir eigentlich hingehen sollen, das ist, glaube ich, das schwierigere Thema. Und sag mal, einige Arbeitsgebiete hat der ISB ja selbst aufgezeichnet. Er sagt, ich brauche noch ein Cashflow-Model irgendwo hinten dran. Da kann man sagen, gut, da macht er schon mal Gedanken drüber. Aber so richtig zünden die Ideen, wie man die operationalen Probleme irgendwie wegkriegt, da hat noch keiner irgendwo eine Idee gefunden. Ja? Und ich glaube auch nicht, dass wenn sich der ISB nochmal 2 Jahre hinsetzt, dass er dann irgendwo eine bessere Idee finden wird. Also alles, wo ich Komplexität rausnehmen will und operationale Hürden absenken will, wird dazu führen, dass ich in irgendeiner Form bereit sein muss, zur schmutzigen Lösung zu kommen. Anders wird das nicht funktionieren. Also ja, es ist, ich meine, man muss sich halt überlegen, was man will. Ja. Will ich im Grunde eine saubere Lösung, dann wird das aber operationell schwierig. Ja, das hat mir auch konzidiert. Und will ich eben im Grunde genommen die Komplexität senken, ja gut, dann muss ich eben bereit sein, 5 gerade sein zu lassen. Ja. Ich glaube, das ist eine Weichenstellung. Meine persönliche Präferenz ist relativ klar, was ich möchte. Aber auf der anderen Seite hilft es nicht, den schönsten Standard zu haben, wenn man nachher sagt, den kann kein Mensch anwenden.
Es hat sich meines Erachtens in der EFRAG-Diskussion so ein bisschen ergeben, dass ziemlich plakativ propagiert wird, also das Nächste kann im Leben kein Exposure Draft sein, sondern muss ein weiteres Diskussionspapier sein. Sind wir uns darüber alle einig, dass die nächste Etappe eben wieder relativ fundamental sein muss und es sich nicht lohnt, eine Art Schmalspur Exposure Draft hier draus zu machen, weil man damit nur etwas zwar regelt, aber irgendwie einen Anwendungsbereich regelt, der sich eigentlich nicht lohnt. Oder lohnt es sich, ja.
Das ist ja relativ, ob sich das lohnt oder nicht lohnt. Wenn ich natürlich nach der Frage gehe, wie viele Unternehmen könnten davon profitieren, ich glaube, wenn man die Zahl deutlich über 100 hinauskriegt, dann ist das schon viel. Dann sind wir im Grunde genommen aber in einer ähnlichen Frage, warum sollen wir einen Standard für Rate-Regulated Entities machen? Ja, warum müssen wir uns mit Emission Trading beschäftigen? Also ich glaube, irgendwo kommen wir immer dann auf relativ kleine Fallzahlen. Aber wenn für diejenigen, die, sag ich mal, davon betroffen sind, hat das natürlich immer sofort eine materielle Auswirkung. Insofern ist es halt sehr schwer, im Grunde genommen zu sagen, warum muss ich mich jetzt mit den 100 beschäftigen? Ja, weil die 100 im Zweifelsfall eben ökonomisch bedeutend sind. Ja.
Aber die EFRAG-Lösung wäre ja eben die andere. Oder wäre die zu sagen, die 100 sind nicht bedeutend genug, weil ich eigentlich noch 10 habe, die lieber ein Cashflow-Hedging hätten. Die Anzahl derer, die das Cashflow-Hedging haben möchten, ist doch nicht ein Multiple von den 100.
Nee.
Insofern, was bringt mir denn eine weitere Schleife? Bringt die weitere Schleife mir eine weitere Schleife, eine weitere Schleife, eine weitere Schleife? Oder bringen mir die nächsten weiteren Schleifen irgendwann mal die Idee, dass ich es ganz dran gebe? Oder... Ich meine, jetzt einfach mal zu sagen, ihr müsst noch weiter nachdenken, in dem Bewusstsein, dass im Zweifel nichts dabei rumkommt, haben wir noch was anderes zu tun.
Ich glaube, man kann da inhaltlich drauf antworten und politisch drauf antworten. Die Frage, warum soll man sich mit dem Cashflow-Hedging beschäftigen, glaube ich, kann man schon nochmal nachgehen. Denn dieses Modell, was derzeit auf dem Tisch liegt, ist im Kern ein Bewertungsmodell. Ein Bewertungsmodell kommt eben konzeptionell dem, was wir als Fair Value Hedge Accounting heute haben, halt näher und lässt damit aber im Grunde genommen halt die Gegenseite, nämlich das Makro Cashflow Hedge Accounting, ausgeblendet. Da haben wir im Augenblick etwas, was in der Praxis so bezeichnet wird, was aber faktisch eigentlich kein Makro Hedge Accounting ist, sondern, sage ich mal, eine Proxy-Lösung, die irgendwie sich die Praxis zurechtgedengelt hat. Und dass die Vertreter, die eben sagen, wir machen so ein Makromodell, gerne auch sagen, ich möchte eigentlich ganz gerne mal eine saubere Lösung haben, das kann ich irgendwo schon verstehen. Insofern halte ich das durchaus für einen legitimen Antritt. Die Frage nun zu sagen, sind da die Ressourcen sauber verwendet oder nicht, ist eine sehr schwierige Frage, weil der Einfluss des Risikomanagements natürlich eine massive Bedeutung in den Finanzdienstleistern hat. Und wahrscheinlich dort, also zumindest was jetzt den Umgang gerade mit Derivaten angeht, also Risikomanagement über Derivatemanagement, in Finanzdienstleistern hier eine ganz andere Bedeutung hat als in Industrieunternehmen. Und wenn ich jetzt da sage, alle Welt schreit im Grunde genommen nach stärkerer Regulierung und sagt, ihr müsst hier im Grunde genommen eure Prozesse verbessern, und dann sagen wir im Accounting, aber jo, ich kann euch hier eigentlich nur die alte Fotokamera aus dem 19. Jahrhundert anbieten, also was Neueres habe ich jetzt nicht. Das ist da so ein bisschen unbefriedigend irgendwo, ja. Ich glaube, dass man das Problem vielleicht durch Abschichten angehen kann, dass man vielleicht nicht versuchen sollte, die ganz, ganz große Lösung zu schaffen, denn da bin ich bei dir. Also nochmal zwei Iterationen zu fliegen, bringt wahrscheinlich relativ wenig Erkenntnisgewinn. Aber wenn man an der Stelle nochmal hinangeht und sagt, die Beschreibung, die in dem Papier drin war, die war ja durchaus zutreffend, das haben wir ja festgestellt, zumindest mal für große Organisationen. Aber kann man in irgendeiner Form jetzt die Probleme mal abschichten und einzelne Teilprobleme definieren und sich da überlegen, ob man diese Teilprobleme lösen kann, und zwar auch unabhängig lösen kann, ohne davon, dass man gleich das ganz große Fass aufmacht. Ich sag mal, einige der operationellen Probleme haben wir ja auch heute unter dem Mikro-Hedging schon. Frage, kann ich im Grunde genommen da ein paar Bolzen rausnehmen, ohne dass das System komplett zusammenfliegt? Wenn das funktioniert, gut, dann würde es aber auch für eine Makrolösung helfen. Dass ich sage, ich gucke nicht gleich auf das ganz Große, sondern ich gehe im Grunde genommen halt bestimmte Teilaspekte an und versuche mich da mal anzunähern. Ich glaube, dass das auch zielführender ist, weil man dann sich schneller im Zweifelsfall auch Gedanken dazu machen kann, wie denn das Verhältnis nur zwischen Risikomanagement und Rechnungslegung ist. Wir haben ja in unserem Comment Letter darauf hingewiesen, dass wenn man dieses Ding so umsetzen würde, wie es da drin steht, man massive Konflikte mit dem Framework hätte. Also könnte man an der Stelle sagen, gut, dann lass uns jetzt mal einige dieser Konfliktherde angucken und lass uns mal überlegen, welche Lösungsmöglichkeiten es denn dafür gibt und welche Kollateralschäden wir denn womöglich auslösen würden, wenn wir jetzt sagen, dann ändern wir halt irgendwas im Framework oder wir schaffen eine Durchbrechung. Also das meine ich mit einer weiteren Iteration und nochmal drüber nachdenken. Aber jetzt zu sagen, hat noch jemand einen klugen Gedanken irgendwie für ein neues Makromodell? Ich glaube, das bringt wirklich nichts. Also da bin ich relativ sicher. Also ich denke, am Ende des Tages ist es eben doch nur soll anhaben, und so viele weitere Varianten haben wir dann eigentlich nicht. Dann können wir noch überlegen, wo wir die Solls und die Habens hinbuchen, aber das war es dann auch.
Ich möchte mal noch einen Gedanken aus Ihrer Positionierung von damals aufgreifen, ohne damit hoffnungsvollerweise groß mitzureden. Es war ja unter anderem auch eine Überlegung insgesamt, ob man das Signal abgibt, lass mal gut sein mit dem Projekt. Und konzeptionell gibt es wahrscheinlich genug Hürden, dass man sagen kann, das Thema ist damit gestorben. Sondern, dass man eine gewisse Ermutigung schafft und sagt, es lohnt sich trotzdem noch weiterzumachen oder das Thema zumindest aufrechtzuerhalten. Jetzt könnte man vielleicht grob sagen, das trifft ja schon einen Teil des Nervs, aber es bleibt halt noch was offen, was hiervon noch lange nicht abgedeckt ist vom Diskussionspapier. Einerseits sämtliche Arten von Cashflow-Absicherung und zum anderen aber eben Risiken, die ja bewusst da drin nicht beschrieben sind, und damit Branchen, die jetzt noch außen vor gelassen sind, wo nach wie vor unklar blieb, wie weit das überhaupt übertragbar ist. Jetzt wäre natürlich, wenn man das aufgreift und vielleicht einen Gedanken von vorhin mal mit ins Spiel bringt, jetzt hat man mal für den Ausschnitt, der hier beschrieben wurde, vielleicht schon mal die Eckpfeiler gefunden, wo man sagt, an denen sollte man sich jetzt mal festhalten. Das hieße beispielsweise die Zielsetzung anders formulieren, den Fokus eben eng setzen und das mal festklopfen und vielleicht auf der Basis aufsetzen und dann für die offen gebliebenen Bereiche eventuell weiter in der Entwicklung starten. Was allerdings jetzt Ihrem Gedanken gerade nicht folgt, der hieße vielleicht eher, das Ganze mal zu reduzieren auf was Machbares und auf vielleicht ein kleines Rad, was man drehen sollte. Aber das wäre ein Gedanke, warum oder wie man vielleicht auch in eine größere Richtung noch weiterarbeiten müsste.
Wobei ich glaube, dass ein Großteil dieser noch weiteren Problemkreise sich faktisch nachher gar nicht stellt. Denn ich meine, wir haben ja durch unsere Erkundigungen zumindest mal das Feedback bekommen, für andere Branchen spielt das Thema schlicht und einfach nicht die gigantische Rolle. Natürlich gibt es ein Makromanagement von anderen Risiken, aber dieses Makromanagement führt nicht zu einem Accounting-Problem. Ja, wenn ich mal beispielsweise an Währungssicherung denke. Weil nach den heutigen Regeln im Zweifelsfall das Problem schon anders abgefackelt wird durch die Währungsumrechnung. Dass ich sage, natürlich gibt es bestimmte Branchen, wo man sich das nochmal angucken kann. Die Energieversorger hatten Sie ja angesprochen, bei den Versicherern haben wir gesagt, müssen wir eigentlich warten, bis wir wissen, wie das Normenmodell aussehen soll, damit wir wissen, ob wir irgendwo Accounting-Lücken irgendwo fixen müssen. Aber ich glaube, dass diese Reduzierung im Scope, zu sagen, geh mal weg von Risikomanagement, geh hin auf Risk Mitigation, eigentlich ja noch einer weiteren Eingrenzung bedarf. Das weit überwiegende Echo, was wir gesehen haben, war eigentlich, dass wir gesagt haben, führt es wieder auf ein Accounting-Thema zurück. Denn damit habt ihr mal angefangen. Ihr wolltet eigentlich Accounting-Mismatches lösen. Und zwar in einer handhabbaren Weise. Jetzt habt ihr das im Grunde genommen irgendwo so ausmeandern lassen, dass ihr eine völlig neue Dimension in der Berichterstattung eingeführt habt, nämlich Darstellung des betrieblichen Risikomanagements. Dadurch habt ihr natürlich ein Fass aufgemacht, was im Grunde genommen weit über das hinausgeht, was ihr eigentlich ursprünglich mal vor der Flinte hattet. Wenn man wieder da zurückgeht und sagt, okay, wo haben wir denn wirklich ein Accounting-Problem? Dann lässt sich das Problem natürlich ganz anders abschichten. Man verliert damit natürlich diese Dimension, ja, wie Darstellung des Einflusses des Risikomanagements auf die Rechnungslegung. Ja. Aber ich meine, ich hatte damals schon gesagt, da würden mir noch tausend andere Themen einfallen. Ja. Verteilung von weiblichem und männlichem Personal auf die Ergebnisse in der Rechnungslegung. Käme auch keiner auf die Idee zu sagen, oder wenn wir mal einen schnellen Fix machen oder so etwas. Ja, das kann ich überhaupt nicht erkennen, wie das aussieht, ja, wenn da so und so viele weibliche Führungskräfte im Unternehmen sind oder männliche oder so. Also es gibt einfach Berichtsdimensionen, die entziehen sich vielleicht der Abbildung irgendwo im Accounting, die werden einen Einfluss haben, ja, aber muss ich jetzt alles zwingend irgendwie in den Report reinbringen? Bei Integrated Reporting ist man da weiter und sagt, nee, das muss da nicht unbedingt rein in den Finanzreport, das ist ein größeres Spektrum und da muss es vielleicht in irgendeiner Form rein, aber in die Rechnungslegung selbst sollte es nicht rein. Der Teil, der rein muss in die Rechnungslegung, ist derjenige, der tatsächlich einen Accounting-Impact hat. Und da sollte man, denke ich, zunächst mal dran arbeiten. Der Rest, glaube ich, sollte auf der narrativen Ebene gelöst werden.
Wenn wir alle Klarheiten beseitigt haben, können wir uns auch dem nächsten Thema widmen.
Also wir müssen, ich schon gar nicht, das jetzt unnütz ausdehnen, aber ich habe nur den Eindruck, es ist im Wesentlichen auch irgendwie wieder so ein Thema wie die Fragen, die wir jetzt hier konkret haben für die Sitzung Ende der Woche, sind im Prinzip gar nicht die richtigen. Weil
ist das, was das Ganze eigentlich nachher so schwierig macht in der Beantwortung? Und das bringt mich zu dem politischen Aspekt in dem Ganzen. Ich glaube, dass wir uns über eine Sache einig sind. Abstürzen ist keine Option. Oder zum Absturz bringen. Ja, weil die politischen Folgen für ein mögliches Nicht-Endorsement dann einfach völlig unüberschaubar sind. Ja. Und das ist, glaube ich, das große Thema, was man einfach sehen muss. Und dieses Thema geht ja nicht weg, wenn wir jetzt sagen, naja gut, jetzt wird halt EFRAG in irgendeiner Form beauftragt, da einen Endorsement Advice durchzuführen und hoffnungsvollerweise haben wir dann 2016 oder 2017 auch das Ding einmal irgendwo in Europa. Aber da können wir doch mal sicher sein, dass da sämtliche Franzosen, Spanier und Italiener alert sein werden. Wenn die merken, dass sie im Grunde genommen da an der Ecke vom Makro nicht weiterkommen, dann wird es in irgendeiner Form Öffnungsklauseln geben. Also, und das ist die große Gefahr, die ich an der Stelle einfach sehe, dass man sagt, man versucht das Thema jetzt wegzudrücken, weil wir sagen, ja, uns fällt kein kluger Gedanke auf, aber man löst damit im Grunde genommen eigentlich einen politischen Schaden an einer anderen Ecke aus und den will natürlich im Augenblick jeder vermeiden. Und deswegen ist, glaube ich, muss die klare Botschaft sein, ja, abstürzen lassen ist keine Alternative, aber wie kann man in irgendeiner Form dem Ziel ein Stück weit näher kommen? Ob man das nachher dann über ein Amendment von IFRS 9 reinbringt, ob man sagt, wir nennen das Ganze jetzt Makro-Hedge-Accounting und machen dann eigene Standard draus, das ist mir dann letztlich egal. Aber ich glaube, ein paar konstruktive Lösungen vorstellen kann man sich ja schon. Die haben wir ja auch durchaus mit unterbreitet. Das funktioniert nur nicht, wenn man eben an das ganz, ganz große Paket denkt, sondern ich glaube, man muss an der Stelle etwas kleinteiliger werden und wieder auf das eigentliche Kernproblem zurückgehen. Nur so kann man da in irgendeiner Form eine Lösung erarbeiten und kann auch gerade die Südwestflanke in Europa bei Laune halten. Ansonsten sehe ich das Ganze als ziemlich gefährlich an.
Gut, aber mir scheint das dann so vielleicht fachliche wie auch politische Argumente ja durchaus zusammenpassen, dass man nämlich sagt, politisch gesehen, wir wollen auf jeden Fall keinen Abbruch oder einen Absturz des Projekts haben. Das bedeutet nicht nur nicht abstürzen, sondern auch möglichst zügiger landen, umso erfolgreicher insgesamt. Und letztlich die fachlichen Argumente sprechen ja auch eher dafür, für ein Einengen des Fokuses, für eine Begrenzung des Themenkreises, den man hier abarbeiten will. Und damit haben wir vielleicht ja beides so ein bisschen in Linie gebracht. Gut, das ist doch eine gute Erkenntnis. Vielleicht nicht neu, aber eine klare.
Dann stellt sich jetzt die Frage, welches Thema wir als nächstes nehmen, ob wir es einfach der Reihenfolge nach machen oder ob wir im Hinblick auf die Zeit was von später schon mal vorweg machen, ob wir jetzt zu den Versicherungskontrakten gehen, zur Disclosure Initiative, IS 28 oder dieses. Insurance lieber vor oder nach dem Mittagessen.